Feindes gestürmt hast. Ich würde als Verräter und Mörder sterben.
Und er würde auch nicht schnell sterben. Es sei denn, der Tod würde ihn durch Mans Schwert ereilen. Bald hatten sie die Zelte erreicht. Es war das übliche Wildlingslager, ein weitläufiges Gewirr von Feuern und Pissgruben, Kindern und Ziegen, die frei umherstreiften, von Schafen, die zwischen den Bäumen blökten, und Pferdehäuten, die zum Trocknen aufgespannt waren. Das Lager besaß weder Plan noch Ordnung oder Verteidigungsanlagen, aber überall waren Männer und Frauen und Tiere. Viele beachteten ihn gar nicht. Doch für jeden, der sich nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte, blieben 10 stehen und starrten ihn an. Kinder an den Feuern, Frauen in Hundekarren, Höhlenbewohner mit bemalten Gesichtern, Krieger, auf deren Schilde Krallen, Schlangen und abgetrennte Köpfe gemalt waren. Sie alle drehten sich zu ihm um. John sah auch Speerweiber, deren langes Haar vom nach Kiefern duftenden Wind zerzaust wurde, der durch die Bäume strich. Eigentlich gab es hier gar keine Hügel, doch man hatte Mans Riders weißes Feldzelt an einer erhöhten steinigen Stelle am Rande der Bäume errichtet. Der König jenseits der Mauer wartete davor, sein zerlumpter rot-schwarzer Mantel wehte im Wind. Harmer Hundekopf war bei ihm, bemerkte John, die von ihren Raubzügen und vorgetäuschten Angriffen entlang der Mauer zurück war. Auch Waramyr VI heute, der von seiner Schattenkatze und 2 schlanken grauen Wölfen begleitet wurde, stand neben ihm. Als sie sahen, wen die Nachtwache geschickt hatte, wandte Harmer den Kopf ab und spuckte aus, und einer von Waramyrs Wölfen fletschte die Zähne und knurrte.
»Entweder bist du sehr tapfer, Jon Snow«, sagte Mans Rider, »oder sehr dumm, in einem schwarzen Mantel zu uns zu kommen.«
»Was sonst sollte ein Mann der Nachtwache tragen?«
»Töte ihn«, drängte Harmer. »Schick ihn seine Leiche in ihrem Käfig wieder nach oben und verlange nach jemand anderem. Ich behalte seinen Kopf als Banner. Ein Verräter ist schlimmer als ein Hund.«
»Habe ich dich nicht gewarnt? Er würde ein falsches Spiel treiben.«
Waramyr klang milde, doch seine Schattenkatze starrte John hungrig aus den schlitzförmigen Augen an.
»Sein Geruch hat mir nie gefallen.«
»Zieh deine Krallen ein, Tierling!«
Turm und Riesentod schwang sich vom Pferd.
»Der Junge ist hier, um zuzuhören. Wenn du eine Tatze an ihn legst, könnte mich der Wunsch überkommen, dir deinen Schattenfellmantel abzunehmen.«
»Turm und Krähenfreund«, fauchte Harmer, »du bist ein großer Sack voller Wind, alter Mann.«
Der Hautwander hatte ein graues Gesicht, hänge Schultern und einen kahlen Kopf, eine Maus von einem Mann mit den Augen eines Wolfes.
»Wenn ein Pferd einmal gezähmt ist, kann es jeder reiten«, sagte er leise. »Wenn ein Tier einmal an einen Mann gebunden ist, kann jeder Hautwandler hineinschlüpfen und es reiten. Orell verging in seinen Federn, also habe ich mir den Adler für mich selbst geholt. Aber die Verbindung wirkt in beide Richtungen wark. Orell lebt jetzt in mir und flüstert mir zu, wie sehr er dich hasst, und ich kann hoch über der Mauer schweben und mit Adleraugen sehen.«
»Daher wissen wir Bescheid«, sagte Mans. »Wir wissen, wie viele ihr wart, als ihr die Schildkröte zerstört habt. Wir wissen, wie viele von Eastwatch kamen. Wir wissen, dass eure Vorräte geschwunden sind, Pech, Öl, Pfeile, Speere. Sogar eure Treppe ist fort, und in diesem Käfig können immer nur einige wenige hinauffahren, all das wissen wir. Und jetzt weißt du, dass wir es wissen.«
Er schlug die Klappe seines Zeltes auf.
»Komm herein. Der Rest von euch wartet hier.«
»Was, selbst ich?« fragte Tormund.
»Du ganz besonders.«
Im Inneren des Zeltes war es warm. Unter den Rauchlöchern brannte ein kleines Feuer, und in der Nähe der Fellstapel, auf dem Dallar bleich und schwitzend lag, glühte ein Kohlenbecken. Ihre Schwester hielt ihre Hand.
»Wahl«, fiel John wieder ein.
»Es tut mir leid, dass Jarl abgestürzt ist«, sagte er zu ihr.
Wahl blickte ihn mit hellen grauen Augen an.
»Er ist immer zu schnell geklettert.«
Sie war genauso schön, wie er sie in Erinnerung hatte, schlank, mit großen Brüsten, anmutig selbst dann, wenn sie ruhte. Dazu hatte sie hohe, ausgeprägte Wangenknochen und einen dicken Zopf honigfarbenen Haars, der bis zur Hüfte reichte.
»Dallas Zeit ist fast gekommen«, erklärte Mance. »Sie und Val bleiben bei uns. Sie wissen, was ich sagen werde.«
Johns Gesicht erstarrte zu Eis. »Schlimm genug, dass ich einen Mann in seinem eigenen Zelt unter dem Banner des Waffenstillstands töten soll. Muss ich ihn auch noch vor den Augen seiner Frau ermorden, während sie ihr Kind zur Welt bringt?«
Er schloss die Finger seiner Schwerthand. Mance trug keine Rüstung, doch sein Schwert steckte in der Scheide an seiner Hüfte. Und im Zelt befanden sich noch weitere Waffen, Dolche und Messer, ein Bogen und Köcher mit Pfeilen, ein Speer mit Bronzespitze lag neben diesem großen, schwarzen Horn.
John stockte der Atem. Ein Schlachthorn. Ein verdammt großes Schlachthorn.
»Ja«, sagte Mance. »Das Horn des Winters, in das einst Joramund stieß, um die Riesen aus der Erde zu wecken.«
Das Horn war riesig, 8 Fuß lang und geschwungen, dabei war die Öffnung so groß, dass man den Arm bis zum Ellbogen hineinstecken konnte. Wenn es von einem Auerochsen stammt, dann war das der größte, der je gelebt hat.
Auf den ersten Blick bestanden die Bänder, mit denen es umwickelt war, aus Bronze, doch als er näher trat, erkannte John, dass es Gold war,
altes Gold, eher braun als gelb und mit gravierten Runen überzogen.
»Ygritte hat gesagt, ihr hättet das Horn nicht gefunden.«
»Glaubst du nur, Krähen könnten lügen?«
»Ich mag dich eigentlich recht gern für einen Bastard, aber vertraut habe ich dir nie. Mein Vertrauen muss sich ein Mann verdienen.«
John blickte ihm ins Gesicht. »Wenn du schon die ganze Zeit das Horn von Joramun hattest, warum hast du es nicht benutzt? Warum baust du Schildkröten und schickst Tens, um uns in unseren Betten zu töten? Wenn dieses Horn das kann, was die Lieder behaupten, warum